Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Herr, gib uns jetzt dein Wort für unser Herz. Du hast es uns schon oft gegeben. Und gib uns auch ein Herz dann für dein Wort. Und hilf uns, dass wir danach leben. Amen. Liebe Gemeinde, in Goethes Faust, in des Dichters großen Dramas, ist von einem Kampf die Rede, den wir heute schon aus der Schriftlesung kennengelernt haben und den wir in uns selbst vielleicht auch immer wieder spüren. In Goethes Faust heißt es, zwei Seelen wohnen, und jetzt kommt der Seufzer darüber, ach, in meiner Brust. Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust. Das ist die These, dass der Mensch eigentlich ein Schlachtfeld ist. Und wir erleben es selbst, wenn wir ehrlich sind, wir sind umkämpft. Schon der große Psychotherapeut Sigmund Freud meinte, unser Ich ist eingeklemmt. Zwischen einem Über-Ich über uns und einem Es, einem Keller unter uns. Wir stehen immer wieder zwischen zwei Stimmen. Und die eine will uns runterziehen und die andere soll uns raufziehen. Und die Frage ist, auf welche Stimme höre ich? Und wie lerne ich es, auf die Stimme, die mich raufzieht, zu hören? Und dazu gibt es in der Bibel ein Buch, erstaunlicherweise im Alten Testament, das ja das Bilderbuch für geistliche Wahrheiten des Neuen Testaments ist und das derzeit in der fortlaufenden Bibellese angeschaut wird, das Buch Esther. Ich weiß nicht, wer dieses Buch schon einmal gelesen hat. Es spielt im 5. Jahrhundert vor Christus zur Zeit des Perserkönigs Ahasveros. Oder mit dem anderen Namen Xerxes. Der regierte über 127 Provinzen, die zwischen Äthiopien und Indien lagen. Und das Buch Esther erzählt nun, dass dieser Ahasveros oder Xerxes zwei sehr einflussreiche Höflinge oder Ratgeber oder Minister oder Stimmen beziehungsweise Seelen hatte. Zwei einflussreiche Höflinge, die sich überhaupt nicht leiden konnten. Da ist auf der einen Seite der böse und charakterlose Haman, ausdrücklich als Judenfeind bezeichnet. Aber der war ständig um Ahasveros herum und übte einen schlechten Einfluss auf ihn aus. Und dieser Haman sah seine Autorität allein schon durch die Gegenwart von Juden gefährdet. Der war so etwas wie ein strammer Antisemit. Aber Ahasveros vertraute ihm. Im Buch Esther lesen wir, er gab ihm seinen Ring als Ausdruck, dir übergebe ich alle meine Befugnisse. Du bist so etwas wie mein Stellvertreter. Und Ahasveros war Haman völlig ergeben. Aber diesem Haman steht jetzt gegenüber der gute Mordechai, ein Jude, der 586 wohl ins babylonische Exil mitgenommen worden war. Und der war draußen bei der Arbeit, nicht immer um Ahasveros herum, sondern der tat das Notwendige, aber es heißt ausdrücklich vor ihm, er verweigerte den Kniefall vor Haman. Was haben wir hier für eine Situation? Das kennen wir. Der Falsche ist drinnen und der Richtige ist draußen. Und jetzt wird deutlich, dass eigentlich ein Ministerwechsel nötig ist. Aber wie kann man das umdrehen, dass der Richtige drinnen und der Falsche draußen ist? Und da kommt die dritte, die Hauptfigur ins Spiel, Esther. Esther war die Adoptivtochter des Mordechai. Also sie war auch jüdisch und ihre Geschichte beginnt damit, dass Ahasveros seine königliche Gattin verstößt. Wir wissen nicht, warum er die Nase voll von ihr hatte, aber der langen Rede kurzer Sinn, Esther tritt an ihre Stelle und wird Königin. Aber ihre jüdische Herkunft bleibt unerwähnt. Esther wurde Königin als Gewinnerin eines Schönheitswettbewerbs im Harem des Ahasveros. Und jetzt kommt folgende Katastrophe zustande. Das Buch Esther erzählt, wie Haman dem Ahasveros ein Massaker an den Juden einredete. Und zwar deshalb, weil er den Gott der Juden, Jahwe, hasste. Er fürchtete Änderungen im Lande durch jüdische Gesetze und dadurch Nachteil für sein Reich. Denn statt des Wortes Gottes gab es hier in Persien das unumstößliche Gesetz der Meder und Perser. Das ist ja sprichwörtlich bis heute. Wenn etwas richtig fest gilt, dann ist es wie das Gesetz der Meder und der Perser. Und Mordechai bekam über Esther, die ja Königin geworden war, Wind von den Vernichtungsplänen Hamans. Und jetzt geht es um die Frage, wie kann dieses Massaker an den Juden verhindert werden? Und das ist eine Frage der Macht. Und wir wollen jetzt einmal die Rollen neu verteilen und aus dieser Geschichte ein innermenschliches Unser-Drama machen. Das ist eine Geschichte, die sich auch in mir abspielt, in mir tief drinnen. Und wir definieren einmal so neu die Rollen. Ahasveros ist das menschliche Ich, das Haus gewissermaßen, in dem ich wohne, mit allerlei Stuben. Ahasveros, das bin ich in der Gesamtheit und Einheit meines Denkens, meines Fühlens und meines Wollens. Und da habe ich eine Wirkung auch nach außen. Ahasveros, das ist die Außenseite des Menschen, die spüre ich bei mir daran, dass ich auch anstoßen kann. Und Ahasveros, das sind seine 127 Provinzen, gewissermaßen alle Körperfunktionen. Ahasveros, das ist mein Ich. Aber da ist in mir noch etwas anderes. Da ist Esther, gewissermaßen meine Innenseite, mein Sinn für Gott. Die Bibel sagt das manchmal auch, es ist das Herz, das ist das Gemüt. Das ist die Entscheidungszentrale. Das ist, um es mit Goethe zu sagen, meine Brust. Das ist Esther. Und dann Mordechai. Und Mordechai steht für die Stimme des Heiligen Geistes, für die erste Seele, die in meiner Brust wohnen darf. Allerdings wohnt sie dort nicht von Natur aus, sondern nur, wenn ich wie Esther adoptiert bin. Mordechai ist die Stimme des Heiligen Geistes. Und Mordechai will über Esther gewissermaßen mental Einfluss bekommen auf Ahasveros. Oder anders formuliert, der Heilige Geist will mittels einer Herzensentscheidung von mir mich ganz bestimmen. Aber dem steht entgegen das Fleisch. So hat der Hermann aus Galater gelesen. Die zweite Seele, die Stimme, die runterzieht, die widergöttliche Natur des Menschen. Und Paulus sagt, der sind wir völlig ausgeliefert. Und unser Ich mit meiner Entscheidungszentrale werde im Kampf des Heiligen Geistes mit dem sogenannten Fleisch zerrieben. Wer bestimmt mich? Welche Kraft bestimmt mich? Auf welche Stimme höre ich? Noch einmal Galater 5, 17, denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Die sind gegeneinander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Kennen wir dieses? In Römer 8 sagt Paulus das so. Fleischlich gesinnt sein ist der Tod. Geistlich gesinnt sein ist Leben und Friede. Denn fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott, weil das Fleisch dem Gesetz Gottes nicht untertan ist, denn es vermag's auch nicht. Die aber fleischlich sind, können Gott nicht gefallen. Von den Werken des Geistes und von der Frucht des Geistes auf der anderen Seite hat Hermann uns schon gelesen. Und wir stehen jetzt vor der Frage, wie kommt der richtige Einfluss rein in uns, damit der Böse rauskommt? Denn Gottes Geist will mich drinnen bestimmen. Jetzt sage ich es wieder mit den Namen aus dem Buch Esther. Bevor Mordechai Ahasveros beeinflussen kann, muss er Esther beeinflussen. Oder gedeutet, bevor der Heilige Geist mein Innerstes bewegt, muss er meinen Geist, meinen Sinn, mein Gemüt, die Esther in mir bewegen. Esther war, wie gesagt, von Mordechai adoptiert. Und von uns darf gesagt werden, so ist zumindest die Hoffnung, was Galater 4 steht. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Kindschaft empfingen. Weil ihr nun Kinder seid, Kinder Gottes, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft, Abba, lieber Vater. Und jetzt das Dilemma, liebe Gemeinde. Es gibt immer wieder Christen, die versuchen, das christliche Leben zu führen aus eigener Kraft. Gewissermaßen ohne Mordechai, ohne den Heiligen Geist. Und die scheitern immer wieder. Und dann macht sich eine große Traurigkeit in diesem Leben breit. Aber geistlich zu leben, so sagt es jedenfalls in der Deutung Esthers, ist unmöglich ohne Zerbruch der Vorherrschaft des alten Adams in uns, des Haman in uns. Und viele sind sich auch heute nicht klar über diesen eigenen verzweifelten Zustand. Sie sind dann unterwegs wie geistliche Landstreicher, bekehrt, Geist berührt, aber nicht Geist geführt. Weil der Ring noch am falschen Finger sitzt, am Finger des Haman und nicht des Mordechai. Aber Mordechai ist erst dann zufrieden, wenn der Ring des Königs an seinem Finger und Haman, wie es dann ein bisschen brutal in dieser Geschichte heißt, Haman am Galgen aufgehängt ist. Und Esther, das Gemüt, mein Sinn, muss sich jetzt klar werden, über die Gesamtsituation und über die ganze Bosheit von Haman. Und ich muss erst die Verdorbenheit und Übermacht des Fleisches, sagt Paulus, der dunklen Stimme in mir spüren. Weil sonst versuche ich es immer wieder selbst mit Belohnung und Strafe, mit Zuckerbrot und Peitsche und lebe in Religion statt in Relation, in Riten statt in Beziehung. Und dann ist da ein Konflikt. Und er zerreißt mich. Paulus schreibt das in Römer 7 so. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, in meiner alten, wieder göttlichen Natur, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Aber jetzt die Wendung bei Paulus. Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. So diene ich nun mit dem Gemüt dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleisch dem Gesetz der Sünde. Und jetzt die Frage, um wieder ins Buch Esther zurückzukehren. Wie ist das Pogrom gegen die Juden jetzt im Lande von Ahasveros zu verhindern? Wie ist das zu verhindern? Und da gibt es folgende leichte Antwort. Esther muss zu Ahasveros und ihn darum bitten, dass das ausfällt. Aber ungerufen zum Perserkönig zu kommen, bedeutete ein Todesurteil. Ungerufen zu dem Perser Ahasveros einzutreten, war unmöglich. Es sei denn, er ist gut drauf, hat gute Laune und zeigt sein Wohlwollen, indem er dem unbefugt Eintretenden sein Zepter entgegenstreckt. Und wer sollte das jetzt tun, zu ihm gehen? Mordechai sagt, das muss Esther tun. Aber das bedeutet, dass sie sich selbst als Jüdin zu erkennen geben muss. Diese Entscheidung ist ein Risiko, vielleicht ihr Todesurteil. Und Esther war auch nicht gleich dazu bereit, so wie mein Sinn und mein Gemüt und mein Herz nicht gleich bereit ist, die Herrschaft des Heiligen Geistes ganz zu übernehmen. Esther war herausgefordert, gewissermaßen das eigene Wesen und das eigene Können in den Tod zu gehen. Und sie musste lernen, nicht selbst mit Haman, mit dem alten Adam, abzurechnen, sondern einfach nur Mordechai, sprich dem Heiligen Geist, der guten Stimme zu folgen. Nur Mordechai kann Haman besiegen. Und was wird Esther jetzt tun? Das lesen wir in Kapitel 4. Esther ließ Mordechai ihre Entscheidung mitteilen. Und sprach: Mordechai, so geh hin und versammle alle Juden, die in Susa sind, das ist die Festung, in der Ahasverus lebte, und fastet für mich, dass ihr nicht esst und trinkt 3 Tage lang, weder Tag noch Nacht. Auch ich und meine Dienerinnen wollen so fasten, und dann will ich zum König hineingehen, entgegen dem Gesetz. Komm ich um, so komm ich um. Das ist dieser souveräne Satz. Komme ich um, so komme ich um. Und das führt mich zu der Frage, wie können wir diese Schwelle zu einem wirklichen Leben im Heiligen Geist überschreiten? Dass wir auch nicht nur geistberührt sind, sondern geistgeführt, geleitet beständig durch die Kraft des Heiligen Geistes. Dazu muss man einen Schlussstrich ziehen, um es mit den Worten Jesu zu sagen, das Leben verlieren, um es bei ihm zu gewinnen, das Kreuz auf sich zu nehmen, sich loszulassen, selbst zu sterben, um dann aufzuerstehen zu einem Leben in der Kraft des Geistes. Hier ist von 3 Tagen die Rede. Das haben wir ja dann auch bei der Auferstehung. Und darum geht es, liebe Gemeinde, zu sterben, um aufzuerstehen, zu einem Auferstehungsleben durchzudringen. Esther 5. Und am 3. Tag zog sich Esther königlich an und trat in den inneren Hof am Palast des Königs gegenüber dem Palast des Königs. Und der König saß auf seinem königlichen Thron im königlichen Saale gegenüber dem Tor des Palastes. Und als der König die Königin Esther im Hofe stehen sah, fand sie Gnade vor seinen Augen. Und der König streckte das goldene Zepter in seiner Hand gegen Esther aus. Da trat Esther herzu und rührte die Spitze des Zepters an. Da sprach der König zu ihr: Was hast du, Esther, Königin? Und was begehrst du? Auch die Hälfte des Königreichs soll dir gegeben werden, dem eigenen Wesen war sie mit diesem Satz abgestorben. Und gewissermaßen nicht mehr ohnmächtig hin und her gerissen, sie hat das getan, was Paulus geschrieben hat, die Werke des Fleisches getötet. Oder wie es im Mittelalter von Luther ausgedrückt wurde, den alten Adam ersäuft. Nur leider kann der ziemlich gut schwimmen. Esther hat gewissermaßen mit ihrem Gang zu Ahasverus die Freiheit gefunden und nun von nun an unter dem Motto gelebt, Tote können nicht sterben. Sie war, um es neutestamentlich zu sagen, vom Christus Bekehrten und Christus Benutzer zum Christus Bestimmten geworden, der gesagt hat, dein Wille geschehe. Aber wie ist das bei uns? Wer hängt am Galgen? Haman oder Mordechai? Haman hatte einen Galgen für Mordechai vorbereiten lassen. Wie komme ich jetzt zu diesem Leben in der Freiheit des Heiligen Geistes? Einen Schritt möchte ich euch noch erzählen aus dem Buch Esther. Wie war es damals? Ein Schritt war dahin die Berührung durch Gottes Wort und die damit verbundene Erinnerung an die große Liebe Gottes, von der wir zwar alle immer wieder sprechen, von der wir auch hören, aber die wir oft selbst so wenig empfinden und dann auch den, der sie uns schenkt, so wenig ehren. Das Ende Hamans ist ins Auge zu fassen. Er wurde von Esther eingeladen zu einem Festbankett im Palast des Ahasveros. Bevor er hingegangen ist zu diesem Festbankett, hat er noch, wie gesagt, den Galgen für Mordechai aufrichten lassen. Aber dann heißt es in Esther 6, in derselben Nacht konnte der König nicht schlafen und ließ sich das Buch mit den täglichen Meldungen bringen. Als diese dem König vorgelesen wurden, fand sich's geschrieben, dass Mordechai angezeigt hatte, wie die zwei Kämmerer des Königs Bigthan und Teresch, die an der Schwelle die Wache hielten, danach getrachtet hatten, Hand an den König Ahasveros zu legen. Und der König sprach, welche Ehre und Würde hat Mordechai dafür bekommen? Da sprachen die Diener des Königs, die um ihn waren, er hat nichts bekommen. Mordechai hatte diese Verschwörung, diese Attentatsabsicht aufgedeckt. Und der König sprach, wer ist im Vorhof? Haman aber war in den Vorhof gekommen, draußen vor des Königs Palast, um dem König zu sagen, dass man Mordechai an den Galgen hängen sollte, den er für ihn aufgerichtet hatte. Und des Königs Diener sprachen zu ihm, siehe, Haman steht im Vorhof. Der König sprach, lasst ihn hereintreten. Und als Haman hereinkam, sprach der König zu ihm, was soll man dem Mann tun, den der König gerne ehren will? Haman aber dachte in seinem Herzen, wen anders sollte der König gern ehren wollen als mich? Und Haman sprach zum König, dem Mann, den der König gern ehren will, soll man königliche Kleider bringen und die der König zu tragen pflegt und ein Ross, darauf der König reitet und dessen Kopf königlichen Schmuck trägt. Und man soll Kleid und Ross einem Fürsten des Königs geben, dass er den Mann bekleide, den der König gern ehren will und ihn auf dem Ross über den Platz der Stadt führen und vor ihm her ausrufen lassen, so tut man dem Mann, den der König gern ehren will. Da ist der ganze Stolz und die Eitelkeit, aber auch die Selbsttäuschung, die den Haman auf den absteigenden Ast setzt, ausgedrückt. Und Haman geht es nur mehr jetzt um Selbsterhaltung. Aber jetzt die überraschende Wendung. Esther 6. Der König sprach zu Haman, eile und nimm Kleid und Ross, wie du gesagt hast, und tu so mit Mordechai, dem Juden, der im Tor des Königs sitzt, und lass nichts fehlen an allem, was du gesagt hast. Und ich stelle mir vor, da konnte Haman nur mehr innerlich schnauben vor Wut. Und Esther 7 heißt es dann, und als der König mit Haman zu dem Mahl kam, das die Königin Esther bereitet hatte, sprach der König zu Esther, auch an einem zweiten Tag, als er Wein getrunken hatte, was bittest du, Königin Esther, dass man dir geben soll? Und was begehrst du? Wäre es auch das halbe Königreich, es soll geschehen. Die Königin Esther antwortete, habe ich Gnade vor dir gefunden, o König? Und gefällt es dem König, so gib mir mein Leben um meiner Bitte willen und mein Volk um meines Begehrens willen. Der König Ahasveros antwortete und sprach zu der Königin Esther, wer ist der oder wo ist der, der sich hat in den Sinn kommen lassen, solch Böses zu tun? Esther sprach, der Feind und Widersacher ist dieser niederträchtige Haman. Haman aber erschrak vor dem König und der Königin. Das ist das bloßgestellte Fleisch, das gereizte Fleisch, die Bloßstellung der dunklen Stimme. Und der König stand auf vom Weingelag in seinem Grimm und ging in den Garten am Palast. Aber Haman trat vor und bat die Königin Esther um sein Leben, denn er sah, dass sein Unglück vom König schon beschlossen war. Und Harbona, einer der Kämmerer vor dem König, sprach: Siehe, es steht ein Galgen beim Hause Hamans, 50 Ellen hoch, den er für Mordechai aufgerichtet hat, der doch zum Wohl des Königs geredet hat. Der König sprach: Hängt Haman daran auf. So hängte man Haman an den Galgen, den er für Mordechai aufgerichtet hatte. Da legte sich des Königs Zorn. Da war Ruhe und Frieden im Haus. Haman war an Mordechais Stelle gehängt. An dem Tage schenkte der König Ahasveros der Königin Esther das Haus Hamans des Judenfeindes. Und Mordechai wurde vom König empfangen. Denn Esther hatte ihm gesagt, wie er mit ihr verwandt sei. Und der König tat ab seinen Fingerreif, den er Haman genommen hatte, und gab ihn Mordechai. Und Esther setzte Mordechai über das Haus Hamans. Und ich übertrag's mit Worten des Römerbriefes: Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit Christus gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, sodass wir hinfort der Sünde nicht dienen, nicht Haman dienen. Oder im Galaterbrief, Kapitel 2, Paulus sagt: Denn ich bin durchs Gesetz dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Tote können nicht sterben. Die aber Christus Jesus angehören, die haben die dunkle Stimme, die dunkle Seele, ihr Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Begierden. Der langen Rede kurzer Sinn, liebe Gemeinde, das Massaker an den Juden wurde abgesagt. Das unumstößliche diesbezügliche Gesetz der Meder und Perser wurde zurückgenommen, etwas Unmögliches. Die Juden wurden gerettet, es gab eine große Party, allerdings auch ein nachdenkliches Achtung, denn Haman hatte 10 Söhne. 10 Söhne. Der alte Adam, habe ich heute schon gesagt, kann gut schwimmen. Und das Buch Esther begründet bis heute ein jüdisches Fest, das Purimfest, das Losfest. Im Hinblick auf das Los, das geworfen wurde, für den Tag des Massakers. Und immer wenn der Name Haman am Purimfest bei den jüdischen Häusern erwähnt wird und gelesen wird, gibt es eine große Rasse, die gerasselt wird. Wo stehe ich jetzt? Liebe Gemeinde, ich brauche keine zweite Bekehrung. Das denken manche. Aber ich brauche immer wieder diesen Schritt, den auch Esther getan hat. Den Schritt in das Auferstehungsleben hinein, indem ich mir selbst gestorben bin, um für Jesus durch die Kraft des Heiligen Geistes zu leben. Barmherziger Gott und Vater, in deinem Bilderbuch im Alten Testament gibst du uns Hinweise, wie wir noch viel klarer und eindeutiger, siegreicher und kraftvoller durch die Kraft des Heiligen Geistes mit dir leben können. Reiß uns heraus aus den Niederlagen und Dunkelheiten. Lass uns nicht nur Geist berührt sein, sondern Geist geführt sein. Nicht nur ein Christus Bekehrter zu sein oder eine Christus Benutzerin zu sein, sondern Christus bestimmt zu leben, jeden Tag neu. Danke, dass du sagst, dass das möglich ist. Hab Dank dafür.